Deutschlandfunk, der Tag.
Die Deutschen setzen Boots on the ground, und zwar in Grönland. Und zwar abgezählte 26 Boots, 26 Stiefel, getragen von 13 Bundeswehrsoldaten. Das ist eine, wie es das Bundesverteidigungsministerium nennt, eine Erkundungsmission. Und das klingt ein bisschen so, als befänden wir uns in irgendeinem früheren Jahrhundert und Grönland müsse noch kartografiert und erkundet und ausgemessen werden. Es ist aber 2026 und wir gehen da gleich in die Details. Und Temperaturen nachts bei klirrenden minus 16, minus 17 Grad und die Wohnung wird immer kälter, weil der Strom nach kaum zu zählenden russischen Angriffen wieder mal ausgefallen ist und die Fernwärme gleich auch noch. Katharina Sujetina hat 2 Kinder, 2 und 4 Jahre alt. Sie leben in Kiew, nachts im Dunkeln und in der Kälte.
Мені найважче, коли, як я вже казала, немає абсолютно нічого, ні світла, ні води.
Am schlimmsten ist es, wenn es gar nichts gibt. Das kommt vor. Kein Strom, kein Wasser und keine Heizung. Und wenn es dann noch Luftalarm gibt nachts. Du musst runter in den Schutzraum mit kleinen Kindern. Die machen sich schmutzig. Sie verstehen, was ich meine und müssen geputzt werden. Aber das geht nicht. Und dann bist du wirklich völlig verzweifelt. Nicht mal ein warmes Essen kannst du den Kindern machen.
Über Katharina und ihre Kinder und die Kälte als Waffe hören wir gleich noch mehr in dieser Episode von Der Tag am 15. Januar. Es ist ein Donnerstag. Ich bin Thilko Gries. Hallo. Das ist eine Szene, die, wenn wir uns die nochmal in Ruhe anschauen, bei aller Gewöhnung an Trumps Fantasien immer noch skurril, bemerkenswert und ziemlich unglaublich wirkt. Da machen sich 2 Außenminister aus befreundeten, alliierten Staaten nach Washington auf, um die US-Regierung zu beknien, das eigene Land bitte nicht zu erobern und zu besetzen und auch nicht zu kaufen, sondern es einfach zu lassen, wie es ist.
Wir brauchen Grönland für unsere nationale Sicherheit. Wenn wir nicht reingehen, wird Russland reingehen oder China. Und Dänemark kann nichts dagegen tun.
Der US-Präsident Donald Trump bleibt dabei. Er will Grönland erobern oder kaufen. Die beiden angereisten Außenminister sagten hinterher nach den Gesprächen in Washington.
We also agree to disagree.
Lars Løkke Rasmussen, der dänische Außenminister. Grönland gehört zum dänischen Königreich, ist aber so autonom, dass es auch eine Außenministerin hat, Vivian Mosfeld.
Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Kooperation mit den USA ausbauen, aber wir wollen nicht Eigentum der USA sein.
Es bleiben also fundamentale Unterschiede, so wurde das formuliert. Heute früh haben wir im Radioprogramm des Deutschlandfunks mit unserer Kollegin Jana Sinnrahm gesprochen, die gerade zu Recherchen in Nuuk ist, der Hauptstadt Grönlands. Sie hat uns geschildert, wie die Gespräche, die in Washington stattgefunden haben, in Grönland bewertet werden.
Die Bewertung ist hier sehr durchwachsen. Einerseits war hier gestern Abend sehr große Erleichterung, dass es nicht noch weiter eskaliert ist. Andererseits aber schon auch Enttäuschung und das Gefühl, das hat jetzt keine Lösung gebracht, in dem Sinne, dass das jetzt vielleicht aufhört, diese Situation, wie sie bisher war. Also es ist irgendwie zu erwarten, dass diese Situation, die die Menschen hier als wirklich sehr schwierig empfinden, so weitergeht und dass es vielleicht doch weitergeht, dass es einfach ständig neue Provokationen von den USA gibt. Andererseits ist es aber eben schon auch so, dass die Leute gesagt haben, es ist für uns jetzt erstmal wichtig, dass es dieses Treffen gegeben hat und es ist wichtig, dass Dänemark und Grönland da so zusammengestanden haben und auch wichtig symbolisch war es für viele Leute, dass bei dieser Pressekonferenz hinterher die grönländische Vertreterin Vivian Motzfeldt, dass die grönländisch gesprochen hat. Also eine junge Frau hat mir gesagt, ich träume von der Unabhängigkeit Grönlands, aber jetzt ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt dafür, sondern jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir hier zusammenstehen und das war für mich ein wichtiges Symbol.
Und Jana Sinnrahm hat auch eingeordnet, ja, es gibt die anhaltenden Differenzen zwischen Grönland und Dänemark, aber das bedeutet längst nicht, dass die Grönländer mit ihrer Rieseninsel der 51. Stern auf der US-Flagge werden möchten.
Kein Mensch, mit dem ich hier gesprochen habe, und wir sind ja jetzt schon ein paar Tage hier, hat gesagt, wir haben irgendwie ein Interesse, von den USA gekauft zu werden. Also es gibt durchaus unterschiedliche Vorstellungen dazu, je nachdem, wen man fragt. Das habe ich hier auch verstanden. Man kann nicht sagen, es gibt ja gar nicht die Grönländerinnen und Grönländer. Es gibt die Dänischstämmigen, es gibt die Inuit, die indigene Bevölkerung. Und da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, wie schnell Grönland unabhängig werden sollte von Dänemark. Aber die Meinung ist auf jeden Fall einhellig. Wir wollen nicht Teil der USA werden und diese ständigen Drohungen und Provokationen empfinden die Menschen hier wirklich schon als sehr bedrohlich und sehr unangenehm. Und es haben ganz viele mir gesagt, die verstehen einfach nicht, dass ein Land und Menschen nicht käuflich sind. Und wir fühlen uns einfach total machtlos dadurch. Nicht, weil wir jetzt glauben, dass hier morgen irgendwelche US-Kriegsschiffe vor der grönländischen Küste auftauchen, sondern einfach, weil wir sagen immer wieder, Grönland ist nicht käuflich und die hören uns einfach nicht in Washington.
Also es ist völlig unklar, wie dieser Streit weiter und dann ausgehen wird. Währenddessen unternehmen einige Europäer etwas. Die Dänen haben mehr Militär nach Grönland entsandt. Schweden, Norwegen, Frankreich, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Finnland tun das auch und die Liste ist am Nachmittag immer länger geworden. Mal sehen, ob das so weitergeht. Deutschland ist auch dabei. Die Bundeswehr entsendet 13 Soldaten, die Ende dieser Woche in Grönland ankommen sollen, am Freitag, morgen. Klaus Remme ist in der Leitung aus Brüssel. Hallo Klaus.
Tilko, hallo.
In Berlin wurde heute von Boris Pistorius gesagt und vom Bundesverteidigungsministerium, das sei eine, Zitat, Erkundungsmission in Grönland. Was ist eine Erkundungsmission in Grönland?
Das ist nachvollziehbar, wenn man das Wort hört, klingt nach frühem Stadium. Also wir reden hier bei weitem nicht über einen Einsatz, geschweige denn einen NATO-Einsatz, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ich stelle mir das so vor, dass es eine Art Vortrupp ist, wenn wir das mal militärisch sehen. Es ist politisch ein Zeichen, glaube ich, der Selbstvergewisserung der Europäer und Ergebnis der Notwendigkeit, dass man hier die europäische Flagge zeigen muss. Es geht um Möglichkeiten, so heißt es aus dem Bundesverteidigungsministerium, der Gewährleistung der Sicherheit mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis. Und dies, das ist wichtig, es geht hier auch viel um das Formale und den Rahmen auf Einladung und unter Führung der Dänen. Kein NATO-Erkundungsvortrupp. Die Umstände, die werden nicht zufällig genau beschrieben, denn es ist wirklich heikel und die Amerikaner werden genau drauf schauen. Es geht für die Soldaten konkret zunächst, für die Bundeswehrsoldaten nach Dänemark und dann mit einem, auch ausdrücklich erwähnt, zivilen dänischen Luftfahrzeug zusammen mit anderen Partnern nach Grönland. Du hast es gesagt, Frankreich ist dabei, Schweden, Norwegen, die Niederlande. Also hier wird Geschlossenheit demonstriert und auch wenn es noch kein Einsatz ist, es geht um Einsatzmöglichkeiten.
Einsatzmöglichkeiten, was bedeutet das? Also es geht darum, dass diese Armeen, also ich weiß nicht, ob die Bundeswehr jemals auf Grönland war, dass die Grönland genauer kennenlernt.
Ja? Ich glaube auch, die Partner werden Grönland jetzt sicherlich nicht genau kennen. Da gilt es wirklich darum, sich ein Bild zu verschaffen. Für Gespräche, so heißt es auch aus dem Bundesverteidigungsministerium, innerhalb der NATO, die bevorstehen. Zumindest schwebt den Planern in Berlin das vor. Pistorius sagt, Russland und China nutzen die Arktis verstärkt. Sie stellen Handelswege in Frage und entscheidend für all das sei eine enge Abstimmung mit den Amerikanern. Wie das klappen soll, wenn sie ja im Prinzip NATO-intern gleichzeitig Konfliktpartei sind, das ist mir nicht klar. Vielleicht noch ein zusätzliches Detail. Der britische Verteidigungsminister hat es so umschrieben, es ist eine Mission, um eine geplante Übung mit dem Namen Arctic Endurance vorzubereiten. Es gehe um die Abschreckung Russlands und Chinas.
Also die arktische Ausdauer. Heikel hast du das gerade genannt, Klaus, in deiner ersten Antwort. Eine heikle Mission. Heikel, weil das jetzt etwas ist, was Europäer gemeinsam auf die Beine stellen. Also auf relativ wenige soldatische Beine tatsächlich. Ja, sind ja nur wenige Kräfte beteiligt. Aber heikel deshalb, weil man nicht gemeinsam mit den Amerikanern macht?
Absolut, ja. Also auch deswegen ist es kein NATO-Einsatz. Es ist auch keine Mission innerhalb des NATO-Rahmens, wie niedrigschwellig man das auch immer sehen will. Denn das gibt der NATO-Vertrag einfach nicht her. Die NATO handelt immer im Konsens. Das heißt, sollte es dort Übungen geben, dann ist das etwas, hinter dem alle Alliierten stehen. Das muss nicht heißen, dass alle Alliierten teilnehmen. Aber man kann sicherlich nicht in einem bündnisinternen Konflikt, so einen hatten wir bisher noch nicht, dass die Führungsmacht der westlichen Allianz Territorium eines Bündnispartners in Frage stellt. Das schafft neue Konstellationen und da müsste es um eine Abstimmung gehen, die eigentlich in diesem Konflikt auch nach den gestrigen Gesprächen in Washington so im Moment noch nicht denkbar ist. Ich halte das Ganze für ein Signal, ein politisches Signal an Dänemark, wenn wir auf die europäische Ebene schauen. Ihr seid nicht allein, auch ihr auf Grönland seid nicht allein. Es ist ein Signal vor allem an die Amerikaner. ein, ich hatte es eben schon mal gesagt, Zeichen der Selbstbehauptung. Man kann lange darüber reden, wie eng die Grenzen sind der europäischen Hebel mit Blick auf Washington, gerade wenn wir über das Militärische reden. Aber das scheint mir im Mittelpunkt zu stehen. Das erklärt auch den Zeitpunkt dieser Mission unmittelbar im Anschluss an die Gespräche in Washington.
Aber allen Beteiligten dürfte ja auch klar sein, wenn ein wirkliches Signal gesandt werden sollte an die beiden Groß- und Atommächte Russland und China, die gelegentlich auch mal mit U-Booten in der Gegend auftauchen, also nicht auftauchen, sondern unter der See, unter der Oberfläche durchtauchen, dann können die Europäer das ganz sicher nicht wirklich signifikant alleine senden, sondern dann bräuchten sie dann schon die Amerikaner.
Ja, es ist ja noch viel schlimmer, Tilko. Die Russen und die Chinesen werden sich zurücklehnen und das Popcorn rausholen. Das ist ein Konflikt, wie er eigentlich für sie gebacken ist. Die westliche Allianz zeigt tiefe Risse. Und insofern geht es nicht nur darum, dass ja, wenn man wirklich mit Potenz handeln will, die Amerikaner mit an Bord sind. Aber zunächst einmal sieht man ja einen Konflikt, so wie wir ihn bisher noch nicht hatten. Und die Frage stellt sich, wie wird der gelöst, ohne die NATO existenziell zu bedrohen?
Schauen wir nochmal auf das, was wir erfahren oder uns denken können über das, was da jetzt in Grönland passieren soll. Also es sind wirklich abgezählte Soldaten aus verschiedenen Nationen. Die gucken sich das so ein bisschen an. Die Dänen haben eingeladen. Das ist alles irgendwie gemeinschaftlich und soll alles sehr zivil aussehen. Und dann soll da so eine Art, so ein Quartier entstehen oder so etwas, so eine Basis oder so etwas von Europäern.
Das ist alles noch zu früh. Ich kenne in der Beziehung keine Einzelheiten und ich bin auch nicht sicher angesichts der kleinen Zahl von Beobachtern, die da hinfliegen, ob es hier um Einsatzplanung geht. Da wird man mit Eindrücken zurückkommen, aber im Vordergrund scheint mir doch im Moment das politische Ringen zu stehen. Wir haben noch keine expliziten Reaktionen nach den Gesprächen in Washington, wissen aber schon, dass Trump diese Idee der Europäer zu sagen, wir lösen, wenn es denn ein Sicherheitsproblem gibt auf Grönland, dieses gemeinsam. Und ich meine, es gibt doch keinen besseren Rahmen, als im Rahmen der Nordatlantischen Allianz ein solches Problem zu lösen. Wir wissen, dass Trump davon nichts hält. Ich sage, weil seine Motive andere sind, weil er diese Insel schlicht besitzen will. Nicht umsonst zeichnet er ja mit Blick auf die Präsenz Chinas rund um die Arktis geradezu ein Zerrbild.
Das, was die Europäer jetzt auf die Beine stellen, was sie dort tun wollen in Grönland, wirkt es auf dich souverän oder verzweifelt?
Na, verzweifelt, soweit würde ich nicht gehen. Grönland ist natürlich militärisch relevant. Das geben ja alle Konfliktparteien zu. Schaut man sich die Truppen und die Stützpunktzahlen der Amerikaner auf Grönland über all die Jahrzehnte an, dann könnte man meinen, die militärische Relevanz ist immer geringer geworden. Aber es gab Jahre, in denen die Amerikaner 10.000 Soldaten auf Grönland hatten. Und ein bilaterales Abkommen mit Dänemark aus dem Jahr 1951 gibt Washington jegliche Freiheit, die militärische Präsenz wieder aufzubauen. Da wehrt sich niemand. Da wehrt sich niemand in Grönland, da wehrt sich niemand in Dänemark. Deshalb sagen die Dänen ja, also wir haben nicht darauf gedrungen, dass ihr Truppen abgezogen habt. Wenn es ein Sicherheitsdefizit gibt, dann kann Trump jetzt schon handeln. Alle sagen, ja, Grönland wird wichtiger. Das hat mit dem Klimawandel zu tun und das ist auch Sache der Europäer. Bodenschätze, Seerouten geraten in den Blick. Russland sowieso, aber auch China begreift sich als, im Englischen habe ich noch keine Übersetzung gefunden, nennt sich eine Near Arctic Power. Also auch wenn die geografische Distanz da ist, sagt man, wir haben da Interessen und wir wollen da präsent sein. Die Basis, von der ich gesprochen habe, Tilko, die ist wichtig für die Abwehr ballistischer Raketen und Grönland selbst natürlich aufgrund der geografischen Lage ein strategischer Außenposten, nicht nur für die Amerikaner, sondern für die NATO insgesamt. Aber dass da jetzt Kriegsschiffe in großer Zahl herumschwimmen mit der chinesischen Flagge, das stimmt so nicht.
Also die Europäer, die Dänen, die Grönländer, die müssen jetzt umgehen mit Donald Trump, der Grönland irgendwie erobern, kaufen, besitzen will. Und sie müssen ja aber auch umgehen mit Donald Trump, der gleichzeitig versucht oder sich jedenfalls auf die Fahnen geschrieben hat, eine Art Frieden, Kampfesende in der Ukraine herbeizuführen. Ist ihm nicht gelungen, bekanntlich, in den vergangenen Monaten. Diese beiden, wie soll ich es nennen, Arenen, Bühnen, Verhandlungsräume, wie hängen die miteinander zusammen, wenn sie überhaupt miteinander zusammenhängen?
Ja, sie hängen zusammen, natürlich, denn es gibt Abhängigkeiten. Ich würde auch noch eine dritte Bühne daneben stellen. Das ist die Sicherheit der Europäer selbst. Also es geht ja weit über die Ukraine hinaus. Ja, die Amerikaner sind absolut wichtig, wenn es denn irgendwann ein Ende der Kämpfe geben soll. Aber die Sicherheitsgarantien der Amerikaner, die müssen stimmen. Uns fehlen Fähigkeiten, die nur die Amerikaner besitzen. Und das beschreibt im Prinzip schon die gesamte Abhängigkeit. Das heißt, während der Operation ist man abhängig von den Amerikanern bei Logistik, bei Aufklärung, aber man ist abhängig davon, die Ukraine selbst stark zu machen durch Waffenlieferungen. Die Lager der Europäer sind weitgehend leer. Die europäische Rüstungsindustrie hat nicht die Kapazitäten. Da ist man auf die Amerikaner angewiesen. Und natürlich ist dann ein amerikanischer Präsident, der es sich zu eigen gemacht hat, diese Dinge nicht getrennt zu sehen, sondern miteinander zu vermischen. Das heißt also, jemand, der sagt, also wenn ihr auf Feld A nicht spurt, dann gibt es Druck auf Feld B, grenzt die Möglichkeiten der Europäer ein. Dann kann man nicht mehr häufig davon reden, dass die Europäer, die EU ein ökonomisches Powerhouse sind mit handelspolitischer Kompetenz und Gewicht. Das alles wird in den Schatten gestellt. Wir haben das erlebt während der Zollstreitigkeiten, in dem klar wird, dass in dem Ausmaß, wie die Europäer Trump ihre Folterwerkzeuge zeigen, holt Trump ganz andere Hebel heraus.
Okay, Klaus, aber bei all dem, was du da schilderst, das sind ja verschiedene Szenarien, die alle eher so in dunklen Farben gemalt sind. Gibt es denn überhaupt gar keinen Hoffnungsschimmer?
Also ja, in der Tat, ich zeichne das einigermaßen düster, weil ich einfach um die Schwäche der Europäer weiß. Und die sind nun einmal auf der Gegenseite und Trump nimmt keine Rücksicht. Das wissen wir nun nach den vergangenen Monaten deutlich. Aber dieser Fall ist anders gelagert als beispielsweise der Fall Venezuela, wenn es etwa um die UN-Charta geht oder um das internationale Völkerrecht, von dem wir wissen, dass Trump sich nicht drum schert. In diesem Falle geht es darum, dass Trump sich anlegt mit einem der treuesten Verbündeten in der NATO, mit einem Land wie Dänemark, das während des Afghanistan-Krieges im Artikel 5 Fall, also in der Beistandspflicht für die Amerikaner, wenn wir das auf pro Kopf rechnen, klingt schrecklich, aber gemessen an der Bevölkerungsstärke, die höchsten Verluste nach den Amerikanern in Afghanistan hatte und immer zu den treuesten Verbündeten gehörte, die in die Verteidigung investiert haben. Und das ist etwas, das ist in den USA nicht vergessen, möglicherweise im Weißen Haus, aber nicht im amerikanischen Kongress. Da gibt es Fürsprecher, da hat Dänemark Verbündete. Und der Kongress wird, wenn Trump seine Pläne durchzieht, eine Rolle spielen müssen. Ich rechne damit, dass die Mehrheitsverhältnisse, wenn diese konfrontative Stimmung im Bündnis und gegenüber Dänemark so anhält, dass sich diese Gewichte zugunsten der Europäer, zugunsten Dänemarks verschieben könnten.
Immerhin ein bisschen. Die Erkundungsmission der Europäer auf Grönland und wen sie beeindrucken könnte und sollte. Klaus Remmewallers aus Brüssel, ganz herzlichen Dank.
Danke, Tilko.
Zu Beginn dieser Episode im Intro haben wir von Katharina Sojetina gehört, Mutter zweier Kinder. Und gerade kleine Kinder können ja ihre Körperwärme noch nicht so gut selbst regulieren. Und nachts, wenn sie dann mal nicht im Luftschutzkeller sein müssen, wie schlafen sie dann? Wie gesagt, bei Dunkelheit und klirrender Kälte.
Darin schlafen unsere Kinder. Wir legen ihnen noch Wärmflaschen in den Schlafsack. Das Wasser dafür wärmen wir im Auto auf, wenn es keinen Strom gibt, mit Hilfe der Autobatterie. So haben sie es warm. Na, und der Hund legt sich auch neben sie und wärmt etwas.
Unser Kollege Florian Kellermann hat diese Familie in Kiew besucht. Und Florian ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo, Florian nach Kiew.
Hallo.
Wie hält diese Mutter mit zwei kleinen Kindern, 2 und 4 Jahre, hast du uns erzählt in deiner Reportage, wie hält sie diese tägliche und nächtliche Anspannung überhaupt aus?
Die Menschen versuchen sich irgendwie Möglichkeiten zu erschaffen, damit zurechtzukommen, etwas zu ändern in ihrem Alltag. Zunächst mal macht es die Menschen natürlich komplett immobil. Also sie können schwer arbeiten zu Hause. Sie müssen sich dann eben komplett um ihre Kinder kümmern, wie bei dieser Mutter zum Beispiel. Sie muss sich dann eben auch, wenn tatsächlich die Heizung ausfällt, was dort ja schon passiert ist über längere Zeit, ja, größtenteils den ganzen Tag oder den halben Tag mit den Kindern unter die Decke legen einfach und versuchen mit Wärmflaschen zurechtzukommen, weil man einfach sonst nichts tun kann. Es gibt auch Dinge, an die man sonst gar nicht denkt, bei kleinen Kindern, wie zum Beispiel diese ganzen ja, Spielzeuge, die die haben, auch die Smartphones, die alle mit Strom betrieben werden und die dann ja auch nicht mehr funktionieren. Und das ist ja, klingt jetzt erstmal wie ein kleineres Problem, aber trotzdem ist es für die Kinder, wäre das dann eben was, was sie ablenken kann, und das fällt dann eben auch noch weg, wenn man eben nicht vorgesorgt hat. Das versuchen natürlich alle und versucht auch diese Mutter mit Powerbanks irgendwie dann, wenn Strom gibt, wenn es auch nur mal 2 Stunden sind, alles aufzuladen und zu hoffen, dass es dann halbwegs reicht für die Zeit, wo es keinen Strom gibt. Das funktioniert natürlich nur mit so Sachen wie Handys oder Taschenlampen. Also es funktioniert nicht mit elektrischen Großgeräten, für die sind solche Powerbanks natürlich viel zu schwach. Da bräuchte man viel, viel größere Geräte, die meisten Leute nicht zu Hause haben.
Und die Kinder, gerade auch die kleinen Kinder, die erleben ja, wie ihre Eltern unter Anspannung stehen, wie sie nicht richtig zum Schlafen kommen, nicht zur Ruhe kommen, wie ihr Alltag dominiert wird von Fremdeinwirkungen, von der Suche nach Wärme, nach Strom. Was sagen dir vielleicht auch andere Eltern oder Psychologen, welche Spuren hinterlässt das bei Kindern?
Das ist klar traumatisierend. Das erleben die Kinder natürlich jetzt schon fast 4 Jahre lang. Die sind groß geworden im Krieg, diese kleinen Kinder. Und waren auch im Kindergarten, wenn Luftalarm ist, wurden von ihren Erzieherinnen oder Erziehern dann mit in den Keller genommen. Das heißt, sie haben ja da auch so eine Lernkurve mitbekommen, dass es eben immer schwieriger geworden ist, auch im Alltag. Und ich meine, es ist, glaube ich, im Moment noch sehr, sehr schwer abzusehen, was das mit den Kindern letztendlich gemacht hat oder machen wird noch. Wenn man sie sich anschaut, ist man auch ein bisschen schon erstaunt, dass sie trotzdem ja normal reagieren, sich mit einem unterhalten, also nicht den Eindruck machen, dass sie jetzt komplett hysterisch wären, sondern dass sie sich schon auch mit anpassen mit ihrer ja, Psyche, mit ihrer Welt, in die sie leben, an das, was da passiert. Die Eltern versuchen das natürlich auch auszugestalten, die Geschichten, die sie ihnen erzählen, entsprechend anzupassen und sie für alles auch vorzubereiten, was kommen kann. Also die wissen ganz genau, was das ist, wenn Luftalarm ist und wie man da reagiert. Da gibt es auch tatsächlich in der Ukraine schon auch Leute, Psychologinnen und Psychologen, die sich damit beschäftigen und die Menschen gezielt darauf vorbereiten. Da gibt es direkt so YouTube-Tutorials, also Anweisungen, was man da machen soll, und die sind auch wirklich gut.
Mhm. Diese Gewöhnung, die hast du angesprochen, das ist ja der 4. Kriegswinter in Kiew, in auch den anderen Großstädten, auch kleineren Städten in der Ukraine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, hatte gesagt, das ist jetzt so schlimm wie noch nie, seit die Russen von allen Seiten angegriffen haben. Teilst du diese Einschätzung?
Unbedingt. Das liegt am Wetter, denn so kalt war es einfach noch nie. Mhm. Die vergangenen Winter hat man immer gesagt, ja, ist gut gegangen oder halbwegs gut gegangen, weil eben das Wetter mitgespielt hat, weil die Temperaturen selten in 2-stellige Minusbereiche abgerutscht sind oder fast gar nicht. Und die Temperatur immer so um den Nullpunkt herum war. So war es ja hier jetzt auch lange. Den ganzen Dezember über war es so. Und da war die Situation relativ entspannt. Und auch die Politiker, auch die Expertinnen und Experten haben gesagt, wir sind eigentlich gut vorbereitet auf diesen Winter. Wir haben viel mehr Ersatzteile für die Umspannwerke, für die Kraftwerke. Wir können auf Luftangriffe aus Russland besser reagieren als im Winter 2024, 2025. Es hat aber erstens wohl niemand damit gerechnet, dass Russland so massiv angreift. Und zweitens kommt eben jetzt auch dieser strenge Winter hinzu, der neu ist.
Wie laufen denn die Reparaturen ab der Kraftwerke, der Umspannwerke, der Leitungen, all dessen, was zerstört wird und wurde?
Das ist gar nicht so leicht zu begleiten aus journalistischer Sicht. Wir haben das immer wieder versucht, dann auch mit Reparaturtrupps mitzugehen. Das wird nicht gestattet, einfach weil man Angst hat, dass da Informationen nach außen dringen, die es dann Russland noch einfacher macht, anzugreifen. Ich war mal dabei bei einem Ministerbesuch in einem Umspannwerk, das gerade am Vortag getroffen worden ist. Und der Generatorblock, den ich da gesehen habe, ja, ziemlich zerstört war, fast verkohlt war. Und der ist dann da direkt ausgetauscht worden. Das heißt, man hat schon gesehen, wie der neue Generatorblock angeschlossen wird an die Stromversorgung. Es war ist ein wichtiges Umspannwerk, weil es eben Strom aus Atomkraftwerken in der westlichen Ukraine nach Kiew bringt. Das heißt, wenn die Ersatzteile da sind, dann geht das auch relativ schnell, zumindest im Moment noch. Und ich habe es schon angesprochen, diese Atomkraftwerke gelten natürlich als Risiko, weil wenn sie angegriffen würden, wäre das die absolute Katastrophe. Aber andererseits, dadurch, dass Russland sie nicht angreift, sind sie natürlich weiterhin eine stabile Energiequelle, die allerdings natürlich verteilt werden muss, die Energie, die dort produziert wird. Deshalb auch der Angriff auf die Umspannwerke. Und sie sind natürlich auch keine Wärmekraftwerke, ganz klar, im Gegensatz zu den Kraftwerken, die es in der Gegend von Kiew gibt, wo eben sowohl Strom als auch Wärme produziert wird und damit die Heizungen beschickt werden. Es gibt schon auch Stimmen, die sagen, ja, man kann das jetzt immer noch relativ schnell reparieren, wenn etwas kaputt geht, aber das geht auch nicht ewig. Irgendwann ist da auch ein Punkt erreicht, wo es gar nicht mehr möglich ist.
Aber immerhin, das höre ich jetzt so raus, oder ich frage es nochmal nach, ob ich es richtig verstanden habe, wenn alle Kraftwerke und auch die dazugehörigen Leitungen laufen und funktionieren, dann gibt es auch genügend Brennstoff, dann gibt es genügend Gas, Kohle, Uran, was man alles braucht für verschiedene Kraftwerke.
Also beim Uran habe ich jetzt bei den Brennstäben nicht gehört, dass es da einen Mangel geben würde. Die werden ja auch für lange Zeit im Voraus angeschafft. Gas ist natürlich schon ein Problem. Das wird auch angegriffen. Die Gasspeicher werden angegriffen. Die Gasleitungen werden angegriffen. Die Ukraine hat da schon im Herbst beschlossen, mehr Gas zu importieren. Auch weil diese Gasvorkommen in der Ukraine immer wieder angegriffen werden. Die Ukraine hatte ja zeitweise genug Gas, um sich selber zu versorgen. Das heißt, das ist schon auch ein Problem, allerdings offenbar nicht das größte Problem im Moment. Also das ist, wie mir scheint, im Moment nicht der Flaschenhals.
Mhm. Vor kurzem, in dieser Woche, hat die Ukraine einen neuen Energieminister bekommen. Also jedenfalls in diesem Amt neu bekommen. Das Gesicht ist bekannt. Denis Schmyhal ist Energieminister geworden. Der Präsident wollte es so, Volodymyr Zelensky. Hat diese Rotation oder diese Neubesetzung im Amt etwas damit zu tun, dass die Lage so schwierig gerade ist und da vielleicht jemand ausgewechselt werden musste oder sollte?
Sie hat zunächst mal natürlich was damit zu tun, dass die Vorgängerin, die Energieministerin, ihr Amt räumen musste wegen eines Korruptionsskandals. Dieser Korruptionsskandal wird auch nochmal neue Wellen schlagen oder mehr Bedeutung bekommen, denke ich mal, in der Bewertung der Regierung Zelensky, weil er eben direkt im Energieministerium verortet war. Da sollen ja 100 Milliarden US-Dollar in private Taschen gewandert sein, wie die Antikorruptionsbehörden sagen. Und nun hat Schmyhal das übernommen. Er ist ja so ein bisschen der, wie soll man sagen, Feuerwehrmann Zelenskys. Er war nur ein halbes Jahr Verteidigungsminister zuvor und hat dort auch, wie man sagt, das Chaos aufgeräumt, das sein Vorgänger hinterlassen hat, Rustem Umerov. Und jetzt soll er offenbar das Gleiche im Energieministerium bewerkstelligen und dort die Situation verbessern. Klar, das ist erst vor kurzem passiert, also seine Handschrift kann man da noch nicht erkennen. Aber er gilt wirklich als guter Organisator und halt auch als jemand, der ja keine eigenen politischen Ambitionen hat, der sich also schon seinem Amt widmet.
Und währenddessen sind zugleich auch der ukrainische Präsident Zelensky und der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Klitschko, der Name fiel schon, aneinander geraten, auch über diese Strom- und Wärmeausfälle. Florian, worum ging es da inhaltlich?
Inhaltlich hat Zelensky Klitschko vorgeworfen, die Stadt Kiew nicht ausreichend vorbereitet zu haben und sich also mit anderen Projekten beschäftigt zu haben. Und dieser Vorwurf wird von Beobachterinnen und Beobachtern schon geteilt. Dann werden also zum Beispiel Straßenbauprojekte angeführt, die jetzt während des Kriegs bzw. einfach im vergangenen Jahr durchgeführt, begonnen wurden, die so nicht notwendig gewesen wären. Und es gibt schon viele, die sagen, dieses Geld hätte man besser in die Wärmeversorgung und in die Stromversorgung stecken sollen. Zum Beispiel, man hätte mehr mobile Kraftwerke anschaffen sollen, also Blockheizkraftwerke. Da gibt es ein paar in der Ukraine, aber das hätte man eben in deutlich größerem Maße tun sollen. Allerdings sagen auch viele, die sich damit auskennen, dieses Problem betrifft nicht nur Klitschko, das betrifft auch Zelensky. Das heißt, alle haben auch populistische Maßnahmen getroffen, jetzt während des Kriegs, die nicht notwendig waren und wo man das Geld, wo man die Energie besser da in solche Projekte gesteckt hätte, die den Menschen in so einer Situation wie jetzt helfen.
Ich habe noch gelesen, Florian, dass dann auch verwiesen wird auf eine weitere Großstadt, eine Millionenstadt in der Ukraine, auf Kharkiv, sehr viel näher gelegen an der Front, in unmittelbarer Nähe. Und dann wird gesagt, da ist das Leben auch sehr, sehr gefährlich. Die Angriffe sind sehr, sehr zahlreich. Kharkiv scheint ein bisschen besser durch diesen kalten Winter zu kommen. Ist da etwas dran?
Das ist für mich schwer zu sagen. Das behauptet jetzt Zelensky, um eben Klitschko eine mitzugeben. Muss vielleicht auch dazu sagen, dass Klitschko ein politischer Gegner von Zelensky ist und schon immer war. Und in Kharkiv ist es natürlich so, dass die Stadt eigentlich stärker betroffen sein müsste, weil Russland diese Stadt leichter angreifen kann. Die ist ja nur einige Dutzend Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt gelegen. Und dort kann Russland eben auch zum Beispiel mit Gleitbomben angreifen, was jetzt in Kiew nicht möglich ist, weil es zu weit weg ist. Es kann sein, dass die Situation im Moment in Kharkiv etwas besser ist. Man muss aber auch bedenken, dass eben Russland in den vergangenen Wochen, jetzt als diese Kältewelle gekommen ist, vor allem Kiew angreift. Ich denke mal auch aus symbolischen Gründen. Das ist die Hauptstadt. Und in Russland ist es ja so, dass vor allem die Hauptstadt Moskau zählt und wie es dort zugeht. Dann noch Petersburg, klar. Aber der Rest ist dann nicht mehr so wichtig. Und ich denke, dass man diese Sichtweise auch auf die Ukraine überträgt und sich sagt, Kiew wollen wir lahmlegen. Das wird ja als Erfolg gefeiert, dass die Ukraine frieren, zwar nicht offiziell und nicht öffentlich, aber doch von den regierungsnahen, kremlnahen Zeitungen, da kann man das ganz deutlich lesen.
Kehren wir noch einmal zurück, vielleicht abschließend, Florian, zur Situation der Menschen. Du hast es ja geschildert, wie Menschen versuchen müssen, klarzukommen. Ist der Akku an Solidarität untereinander, ist der nach 4 Jahren in dieser besonderen in dieser dunklen und kalten Wintersituation noch ähnlich voll, wie er in den vergangenen Wintern war?
Den Eindruck habe ich schon. Ich finde es auch erstaunlich. Aber es ist wirklich so, dass sich die Menschen gegenseitig helfen, dass sie sich absprechen, bei wem gibt es Strom, bei wem gibt es Heizung, und dass sich dann auch gegenseitig besuchen bzw. zum Übernachten einladen. Bei mir war es so, ich habe Glück gehabt mit meiner Wohnung. Ich wusste das nicht, als ich die angemietet habe, dass ich hier an einer Straße liege, wo es relativ häufig Strom gibt und ich kann auch heizen mit Gas. Bei mir ist es so, ich habe immer wieder angeboten, allen, von denen ich es gehört habe, dass sie Probleme haben, ihr könnt zu mir kommen, aber die haben dann eigentlich alle gesagt, nee, wir schaffen das schon, wir kommen woanders unter. Also dann wahrscheinlich bei engeren Freunden beziehungsweise bei Verwandten, wo man sich dann eben nicht schämen muss, dass man die Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ich habe auch auf der Straße immer wieder gesehen, erst vorgestern bei mir vorm Haus ist eine junge Frau gestürzt, hat wohl, weil es auch überall wahnsinnig glatt ist, eine Art Schädel-Hirntrauma bekommen, nehme ich an. Und es waren dann gleich mehrere Leute bei ihr, haben ihr Decken gebracht aus den Häusern, weil sie sich nicht wirklich bewegen konnte und eben in dieser Kälte warten musste auf den Notarzt, der auch gerufen wurde. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, oder ich sehe schon, dass diese Solidarität da ist und eher noch ein bisschen zunimmt, weil eben alle im gleichen Boot sitzen und alle das irgendwie überstehen müssen und alle auch irgendwie wissen, dass man es gemeinsam besser überstehen kann.
Ganz lieben Dank, Florian, für deine Schilderungen.
Danke, Tilko.
Eine europäische Erkundungsmission in Grönland, an der auch die Bundeswehr teilnimmt und die ukrainische Hauptstadt und etliche weitere Städte bei Dunkelheit und in der Kälte in diesem Winter. Das waren unsere Themen heute. Ich bin Tilko Gries. Mit in der Redaktion war heute Maria Grunwald. Danke euch fürs Zuhören. Unsere Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Heute ist der 15. Januar. Bis bald wieder. Tschüss.